Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Schön, dass ihr da seid. Ich bin Sibylle Zalewski. Fake News, Lügenpresse. Diese Begriffe, diese Schlagwörter, die kennen wir von heute. Aber das, was dahinter steckt, ist schon viel älter. Also ein grundsätzliches Misstrauen in die Presse, in Medien, in Nachrichten. Ganz besonders stark wird dieses Misstrauen in Zeiten des Krieges.
Kriege schärfen das Interesse an Nachrichtenströmen. Und der 30-jährige Krieg war auch ein medialer und publizierter Dauerkonflikt. Vertrauen in die Dynamiken öffentlicher Kommunikation waren während des 30-jährigen Kriegs selten zu finden. Nachrichten werden als Gedichte, als erfundene Geschichten dargestellt. Die Echos dieser erstmals formulierten Nachrichtenkritik aus dem frühen 17. Jahrhundert sind sogar im 21. Jahrhundert immer dann zu hören, wenn wir von Lügenpresse, Fake News oder alternativen Fakten sprechen.
So alt ist diese Idee der Lügenpresse. Schon vor 400 Jahren, während des 30-jährigen Krieges, misstrauten eben viele Menschen den Nachrichten, den Zeitungen, den Flugblättern, die es damals gab und die davon berichteten, was in Europa passierte oder was im Krieg gerade geschah. Wie Nachrichtenkritik und wie das Nachdenken über den eigenen Medienkonsum im Jahr 1632 aussah, darum geht es heute bei uns im Hörsaal. Unser Redner ist Daniel Bellingrad. Er ist Historiker und Kommunikationswissenschaftler. Im Mittelpunkt seines Vortrags stehen drei Flugblätter. In diesen Flugblättern wird sich lustig gemacht über naive, leichtgläubige Leser, über gewinnorientierte Nachrichtenproduzenten und über falsche und halbfalsche Sensationsmeldungen. In seinem Vortrag beschreibt Bellingrad diese drei Flugblätter sehr präzise und ausführlich und er erzählt, wie die Debatten von damals bis zu uns ins 21. Jahrhundert hinein nachhallen. Daniel Bellingrads Vortrag hat den Titel »Von Geigen, Narren und Warnern« zur Kritik am frühneuzeitlichen Nachrichtenwesen während des 30-jährigen Krieges. Er hat diesen Vortrag gehalten am 31. Januar 2024 in der Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel.
Mein Vortrag heute widmet sich dem Beginn einer europäischen Mediennutzungsdebatte im frühen 17. Jahrhundert und den Vortrag habe ich bewusst so gewählt, von Geigen, Narren und Warnern zur Kritik am frühneuzeitlichen Nachrichtenwesen während des 30-jährigen Kriegs. Die frühneuzeitliche Debatte, in die ich heute ein bisschen einführen mag, darüber, was Nachrichten gesellschaftlich anstellen, wie sie wirken und wie Nachrichtenströme generell für Verwerfungen in sozialen Gemeinschaften sorgten, die entfaltet sich mitten in einem europäischen Medienkrieg, dem sogenannten 30-jährigen Krieg von 1618 bis 1648. Wir richten also in den nächsten Minuten den Blick in eine Kriegsphase der europäischen und vor allem der deutschen Geschichte, in der ein für die Medien- und Kommunikationsgeschichte besonderer Prozess beginnt, nämlich die Verstetigung von periodischem Publizieren von Nachrichtenmedien im Druck, die verallgemeinernd als die Geburt der Zeitungen umschrieben worden ist. Und diese neuen Nachrichtenströme in Europa, so nennt es die Forschung, im Englischen heißt es Newsflows, das klingt noch ein bisschen catchiger, verändern sehr rasch die Weltwahrnehmung und auch die Weltkommentierung von den Zeitgenossen in Europa. Eingeflochten in die unter Kriegsbedingungen sich entfaltende neue Nachrichtenkommunikation ist von Beginn an eine Kritik des sogenannten Nachrichtenwesens. Eine Kritik an Nachrichten, eine Kritik an den Nachrichtenströmen und selbst an dem kompletten Nachrichtengewerbe und den Journalisten. Und diese Kritik ist so grundlegend formuliert, dass sie in den folgenden Jahrhunderten immer wieder hochkocht. Die Echos dieser erstmals formulierten Nachrichtenkritik aus dem frühen 17. Jahrhundert sind im 18. Jahrhundert, im 19., 20. und sogar im 21. Jahrhundert immer dann zu hören, wenn wir von Lügenpresse, Fake News oder alternativen Fakten sprechen. Die Anfänge dieser europäischen Auseinandersetzung mit neuen Medien und gedruckte Zeitungen sind in dieser Zeit, im frühen 17. Jahrhundert, neue Medien, lenken den Blick auf scheinbar gegenwärtige Phänomene, wenn es um Medienkompetenz, Medienvertrauen oder um das rechte Maß von Medienkonsum in Kriegszeiten mit Falschmeldungen geht. Für den Vortrag heute habe ich drei deutschsprachige Flugblätter des Jahres 1632 ausgewählt, in denen Nachrichtenkritik geübt wird, in denen das Nachrichtengewerbe in Gänze kritisiert wird und in denen sich eine generelle Mediennutzungsdebatte darüber formiert und äußert, wie gefährlich die Dynamiken der Nachrichtenströme sein können. Bildtragende Flugdrucke, also fliegende Blätter, Flugpublizistik sind sehr ergiebige kulturhistorische Quellen für Fragen nach Medienwahrnehmungen. Das liegt vor allem daran, dass diese einblättrigen Text- und Bildanteile kombinierenden Drucke als populäre Medien der Epoche frühen Neuzeit gelten, weil sie breite Öffentlichkeiten ansprachen. Breite Öffentlichkeiten bedeutet in einer Zeit, in der vielleicht 5-10% der Europäer die Kulturtechnik des Lesens und Schreibens überhaupt beherrschten, dass man auch die nicht alphabetisierten Publika, also leseunkundige Bevölkerungsschichten, mit anspricht. Für das Heilige Römische Reich Deutscher Nation um 1600 geht man von 4% der Bevölkerung aus, die regelmäßig lesen. Das sind geschätzte 600.000 Menschen. Aber Bilder zu erkennen und Bilder zu deuten, im Kollektiv, teilweise mit jemand dabei, der auch noch lesen konnte, der vorlesen konnte, das war in der Epoche, über die ich heute Abend spreche, die man europäische, frühe Neuzeit nennt, immerhin der Standardfall. Seit dem Jahr 1499 ist der Begriff des Hörenlesen aktenkundig. Mit Hörenlesen meint man das typische laute Vorlesen vor Gruppen. Das ist Kollektivrezeption, für die man eigentlich nur einen Lesekundigen im Raum benötigt, aber viele Mitkommentatoren gerade bei Bildinterpretationen aktiv integriert. Druckmedien wurden in der Gruppe entschlüsselt und die großformatigen Flugblätter, um die es heute Abend geht, die einen ganzen Papierbogen umfassen und in der etwa die Hälfte aus Bildanteilen besteht, waren beliebt im Gruppenkonsum. Im Genre der Flugblätter sind komplexe Anspielungen und Deutungsangebote in Bild und Text enthalten, die von den Zeitgenossen geradezu selbstverständlich entschlüsselt worden sind. Denn diese Medien waren für den Moment publiziert. Man nennt das in der Forschung für eine Kommunikationssituation, die für die Zeitgenossen selbstverständlich dazugehörte, aber die für historische Blicke die Interpretation etwas komplexer machen, etwas anspruchsvoller machen. Bevor ich nun zur Vorstellung der Flugpublizistik komme, sind deshalb zum besseren Verständnis einige Bemerkungen zum Kriegsjahr 1632 und zum Nachrichtengewerbe nötig. Beginnen wir zunächst mit einer zeitlichen Einordnung der Kommunikationssituation. Im Jahr 1632 währt der Europäische Krieg auf deutschem Boden, der später einmal Dreißigjähriger Krieg genannt werden wird, bereits seit 14 Jahren. Mit dem Einstieg Schwedens in den Konflikt wurde es militärisch explosiver und es kam eine kommunikative Hochphase. Es sind Kriegsphasen generell immer auch Phasen des Misstrauens, in denen Umwelteindrücke und Neuerungen besonders kritisch und aufmerksam wahrgenommen werden. Und Krisenphänomene, die es kritisch wahrzunehmen gibt, gab es in und um diesen europäischen Krieg zuhauf. Ich möchte lediglich in Stichworten an die fatale Anhäufung struktureller Gegebenheiten, so hat es der Historiker Heinz Schilling umschrieben, für das Jahr 1600 erinnern. In Mitteleuropa erlebten wir eine kleine Eiszeit, eine massive Versorgungskrise war eine der Auswirkungen. Es gab zu viele Münder und zu wenig Erträge. Wir hatten Epidemien, Pestwellen kamen dazu. Zu genereller europäischer Machtpolitik gesellt sich das lange Echo der Postreformation. Wir haben eine Polarisierung der Gesellschaft im Geiste von Konfessionszugehörigkeit und das nimmt radikale Formen an. Historiker wie etwa Axel Gotthard verorten den Dreißigjährigen Krieg deshalb als einen Konfessionskrieg. Die Zeit des frühen 17. Jahrhunderts war eine Zeit der Konfliktbündelungen par excellence. Die apokalyptischen Reiter der Bibel schweben mentalitätshistorisch über dieser historischen Ausnahmephase. Und nun betritt Merkur, der Gott der Nachrichtenüberbringung, das Symbol des frühneuzeitlichen Nachrichtenwesens, mit Flügeln an den Beinen, um seine Geschwindigkeit anzudeuten und oft auch mit Nachrichtenbriefen, die er ausschüttet, dargestellt, die Bühne Mitteleuropas. Und macht aus diesem Großkonflikt, aus dieser generellen Konfliktlage einen ersten Medienkrieg in Europa. Einen Medienkrieg, in dessen Mitten eine langatmige Mediennutzungsdebatte erstmals Gestalt annimmt. Und damit bin ich bei der Einordnung, was dieses Nachrichtenwesen eigentlich ist in diesem Kriegsjahr 1632 und was die Zeitgenossen damals in den Flugdrucken an Kritik und Ärgernis über dieses Nachrichtenwesen wie selbstverständlich verstanden und nachvollzogen. Zunächst muss man zur Kenntnis nehmen, dass der erste Medienkrieg Europas, der im Jahr 1618 startete, sich bereits in seinen Konfliktlinien und Streitpunkten seit dem Jahr 1605 nachlesen lässt. In gedruckter Form, in periodisch erscheinenden Nachrichtendrucken, das hieß konkret in Wochenzeitungen. Seit dem Jahr 1605 gab es nämlich Wochenzeitungen in Europa, die in gedruckter Form vorliegen. Und die erste war die Straßburger Relation des Verlegers Johann Carolus. Was man dort rasch und auch anderswo, denn Zeitungen verkauften sich relativ schnell, schon lange vor Kriegsbeginn lesen konnte. 10, 12, 14 Jahre vor Kriegsbeginn konnte man die kriegsrelevanten Nachrichten nachlesen. In, und hier zitiere ich den Pressehistoriker Holger Böning, in erstaunlicher Qualität der Information und Berichterstattung, in verständlicher Sprache und in einer enormen Detailtreue. Dieser Krieg hat sich angebahnt und er wurde berichtet. Der kam nicht aus dem Nichts. Bereits 100 Jahre, bevor diese ersten gedruckten wöchentlichen Wochenzeitungen erschienen, gab es allerdings auch schon Zeitungen. Das gehört zur Wahrheit dazu. Das Nachrichtenwesen gab es schon handschriftlich, bevor es gedruckt wurde. Und das ist wichtig zum Verständnis, denn die Infrastruktur war damit schon etabliert. Boten- und Postsysteme, die mit Pferdewechselstationen logistisch das Raum- und Zeitgefühl veränderten. Denn nun konnten Nachrichten im Rhythmus des Postwesens von A nach B mit festen Fuhrplänen transregional durch Europa transportiert werden. Eine Post war die Entfernung zwischen zwei dieser Pferdewechselstationen. Es gab schon halbprofessionelle Zeitungsschreiber, die Neuigkeiten an Korrespondenzorten einsammelten, abschrieben und dann als kostenpflichtige Nachrichtenbriefe weiterverschickten an Abonnenten. Man nennt dies insgesamt eine Kommerzialisierung des Nachrichtenverkehrs. So hat es Andreas Wirkler bezeichnet. All das war schon etabliert. Und dieses entstehende Mediensystem der regelmäßigen Nachrichtenströme verändert die frühe Neuzeit. Für Individuen und Gruppen ermöglichte das europäische Nachrichtenwesen prinzipiell den regelmäßigen Bezug von Neuigkeiten, die sich außerhalb der eigenen sozialen Lebenswelt und damit fernab des eigenen Wahrnehmungshorizontes ereigneten. Aus der Weltwahrnehmung wird bereits mit den geschriebenen Zeitungen mentalitätshistorisch ein Gegenwartshorizont. So hat das der Historiker Cornel Zwierlein bezeichnet. Eine neue Form des medialen Beobachtens und Publizierens mit Gegenwartsbezug war also schon lange etabliert, bevor der 30-jährige Krieg loslegte. Und es war ein Erfolgsmodell, das sich in unterschiedlichen Ausprägungen und mit je eigener Geschwindigkeit, aber tendenziell in allen europäischen Territorien während des langen 16. Jahrhunderts etablierte. Im Wochenrhythmus gab es im frühen 17. Jahrhundert auf 4 bis 8 Quartseiten regelmäßig Nachrichten, was beobachtet wurde in Europa. Das hilft zum Verständnis, den Wortursprung von Zeitung zu kennen. Zeitungen waren in der frühen Neuzeit schlichtweg mediale Neuigkeiten. Nachrichten von etwas. Was hat man für Zeitungen, bedeutete, was gibt es für Neuigkeiten. Und im 14. Kriegsjahr, also in dem Jahr 1632, in das ich es eingeführt habe, war das Nachrichtenwesen ein funktionierendes Geschäft. Es gab in diesem Jahr mindestens 20 bis 30 deutschsprachige Zeitungen im Druck, die an ebenso vielen Orten mit Reichspostanbindung gleichzeitig produziert worden sind. Verstetigte Nachrichtenströme gehörten dazu und etablierten ein periodisch, seriell, stetig aktualisiert mediale Aufmerksamkeitsforen zu den berichteten Themen, Ereignissen und Wissensfeldern. Und das Hauptwissensfeld in einem Krieg sind glaubhafte Informationen mit Bezug zur eigenen Lebenswelt. Kriege schärfen das Interesse an Nachrichtenströmen, das erleben wir gerade am eigenen Leib. Und der 30-jährige Krieg war auch ein medialer und publizierter Dauerkonflikt mit stetig hoher Aufmerksamkeit auf Nachrichtenangebote. Ich zitiere an dieser Stelle nochmal Holger Böning. Ohne Zweifel, es gab während des 30-jährigen Kriegs eine mehr oder weniger breite Öffentlichkeit, die das politische, militärische und diplomatische Geschehen wahrnahm und in seinem Gang verfolgte. Zitat Ende. Der 30-jährige Krieg ist deshalb zu Recht als ein stetig aktualisiertes Medienereignis bezeichnet worden. Allerdings, und hier liegt der Grund für die gleichzeitig entstehende Kritik am Funktionieren dieses Gewerbes, es gab nämlich Problembereiche im Nachrichtenwesen. Meldungen redaktionell zur Überprüfung war kaum möglich. Vielmehr druckte man rasch, was als Nachricht, als Neuigkeit vorlag. und da von allen Seiten Nachrichten in dieses multiplizierende Mediensystem eingeführt wurden, kam es zu allerlei Fake News, zu nicht ganz neutralen Berichten, die oftmals konfessionell, politisch parteiergreifend und wertend waren. Kommentarlose und neutrale Berichterstattung, die man zeitgenössisch unparteiisch nannte, war ein Leitgedanke der Zeitungshersteller, aber in Kriegszeiten nicht zu garantieren. Und das machte die Nachrichtenströme zu einem kritisierten, skeptisch beäugten Phänomen. Von Beginn an stehen Nachrichtenströme im Zwielicht. Und das schauen wir uns jetzt an. Das erste Flugblatt, das ich mitgebracht habe, trägt den Titel "Eine nagelneue große Aufschneidgeige". Das war sehr populär. Es entsprach vom Layout im Normalfall eines bildtragenden Flugdrucks im Hochformat, vor einem ganzen Papierbogen ausfüllend. Unter der Überschrift war ein großer Bildteil angeordnet und darunter ein mehrspaltiger Textteil. Zu den bildlichen Details rund um diese riesengroße Geige komme ich erst detailliert im Folgenden. In mindestens 5 verschiedenen Varianten wurde dieses Flugblatt binnen 24 Monaten neu aufgelegt, was für das Kaufinteresse der Themenwahl spricht. Der Einblattdruck war ein erfolgreiches und immer wieder aufgelegtes Medienecho, weil es ein Zeitgefühl traf. Und dieses Zeitgefühl war eine Kritik des Nachrichtenwesens. Richten wir unser Interesse zunächst auf den Titel, der oben über allem angebracht ist. Nagelneue große Aufschneidgeige. Überschriften dienen in der frühen Neuzeit generell als verdichtete und anlockende Kauf- und Themenschlagworte. Jeder Druck war ein Kaufangebot, das vom jeweiligen Verleger und Drucker vorfinanziert war. Das erklärt oftmals die plakative Titelgestaltung. In Nagelneu ist der Hinweis auf eilige Neuigkeiten und damit auf das Nachrichtenwesen schon sehr offensichtlich angelegt. Mit großer Aufschneidgeige wird auf das Prahlerische, auf das Aufschneiden und das vergrößerte Musikinstrument, das prominent in der Bildmitte angeordnet ist, Bezug genommen. Der Untertitel lautet: Will dein Messer nicht mehr aufschneiden, kauf die Großgeig, kann's noch wohl leiden. Dieser Untertitel erweitert die Aufschneidethematik durch die Erwähnung eines Messers als Symbol für das tatsächliche und im übertragenen Sinne ermöglichte Aufschneiden als angeberische und prahlerisches Verhalten. Hierzu gilt es zu wissen, dass das Thema des Aufschneidens als Prahlerei und auch das darauf hinweisende Stilmittel des großen Messers innerhalb der deutschsprachigen Publizistik etabliert ist zu diesem Zeitpunkt. Es gab unzählige Aufschneider als lasterhafte Mitmenschen, die kritisiert wurden. Und mittendrin in dieser Publizistik des Kritisierens sind explizite Verbindungen des lasterhaften Aufschneidens zum Nachrichtenwesen und zum gegenwärtigen Kriegszustand. In manch einem Flugblatt wurde gar Zeitungsträger, also jemand, der Nachrichten umherträgt oder weitererzählt, und Soldaten gemeinsam mit großen Messern dargestellt, die sich schleifen wollen, um damit besser arbeiten zu können. Damit ist gemeint, indem der Soldat von seinen Scheingefechten, von seinen Gräueltaten im Krieg berichtet, wird er als medialer Akteur gekennzeichnet, dessen Lügen von Zeitungsträgern gemacht werden. Lügende Soldaten und deren mediale Verstärker im Medienverbund wurden als großes Ärgernis des europäischen Konfliktes immer und immer wieder getadelt. Kommen wir zurück zum Geigeflugblatt. Die große Aufschneidgeige ist ein machtvolles und großes Musikinstrument, ein Musikinstrument zum Angeben, zum Prahlen, zum Aufschneiden. Und da die Geige als Rieseninstrument dargestellt ist, kommt ihr eine besondere Bedeutung des Angebens zu. Die Riesengeige ist nämlich ein kommunikatives Musikinstrument der Weltwahrnehmung und Medienresonanz. Eine Geige ist medial wahrnehmbar und ihre Klänge werden mit den wahrnehmbaren Nachrichtenströmen der Zeit gleichgesetzt. Geige und Nachrichtengewerbe werden hier zusammengeführt und auch zusammengedacht. Hierzu passt es, dass Soldaten um die Geige rum positioniert sind. Um das Streichinstrument zu bespielen, auf das eine Melodie hörbar wurde, beziehungsweise eine mediale Botschaft wahrnehmungsfähig produziert werde, sind kleine Gruppen von Soldaten auf dem Geigenhals und an den Enden des Geigenbogens positioniert. Die Soldaten bewegen sich auf den gespannten Saiten und bewegen den Geigenbogen, um so den Korpus des Streichinstruments zum Klingen zu bringen. Es gehört zu dieser Lügengeschichte, dass eine solche Riesengeige nur unter Einsatz von koordinierten Menschenkräften gespielt werden konnte. Im Textteil wird erläutert, dass 50 Mann mit schweren Steinen an den Füßen vonnöten seien, um die Saiten niederzudrücken und nochmals 300 Männer, um den Geigenbogen zu führen. Die Soldaten, die nicht unmittelbar am Bespielen der Geige beteiligt sind, werden in verhöhnenden Aktionen dargestellt und sind so als Vertreter des zeittypischen Miles Gloriosus, also des seit der antiken Komödien bekannten Soldaten als Feigling und Angeber gekennzeichnet. Einige Soldaten flüchten sogar vor Hasen. Soldaten seien allesamt, das sagt der Text, Aufschneidbrüder, also Angeber, Prahler, Lügner, deren militärischen Lügen aber dennoch als Nachrichtenströme durchs Land waberten, so die Aussage. Der Textteil sagt, dank der Geige seien die Lügen, und hier zitiere ich, nun lautbar im Land herum, also lautbar im Land herumgekommen. Hier ist formuliert, was das Bild ebenfalls als Botschaft sendet. Die Musik der Geige wird in ganz Deutschland gehört, ganz Deutschland. Damit wird der Geige die Eigenschaft des medial Verstärkenden symbolisch als Nachrichtengewerbe klar gekennzeichnet. Ein Gewerbe, das Medienresonanzen verstärkt und Öffentlichkeiten erzeugt. Soldaten aktivieren diese Klänge der Geige und es sind deren Lügengeschichten, die nun durch ganz Deutschland reisen. Und in der Tat war die Medienresonanz von soldatischen Taten und Nachrichten während des Dreißigjährigen Kriegs eine alltägliche mediale und soziale Erfahrung, für die das Nachrichtengewerbe großteils verantwortlich war. Die Benennung der medial hergestellten Reichweite als ganz Deutschland steht für angenommene und tatsächliche Zirkulation, Verbreitung und Rezeption von diesen kriegsrelevanten Nachrichten innerhalb des zeitgenössischen Medienverbundes. Eine solche mediale Omnipräsenz von Soldaten und Soldatengeschichten, seien sie wahr, seien sie teilweise wahr oder seien sie komplett erfunden, beruht auf der Weiterverarbeitungslogik des Mediensystems, so hat es der Historiker Johannes Arndt genannt. Nachrichten wollten schnell verkauft sein und verifizieren ließen sich die Angaben für die Zeitungsschreiber und Drucker ohnehin kaum, also wurde überall kopiert und textlich weiterverarbeitet. Johannes Arndt hat dies in der Pressegeschichte als ein selbstbeobachtendes System mit Weiterverarbeitungslogik beschrieben. Dank des Bewertungskriteriums Nachrichtenwert begünstigte nämlich die Eigenlogik des Systems das Aufgreifen von bereits kursierenden und neuen Nachrichteneinheiten. Und zwar egal, ob diese verifiziert oder falsch waren. Die Geige als Musikinstrument verstärkt alle medialen Beobachtungen, die als kommunizierbare Einheiten im Mediensystem als verwertbare Ware galten. Und das verursacht eine Ohnmachtserfahrung für die Zeitgenossen angesichts dieser Verstärkerdynamiken. Zum anderen wird mit dem Hinweis auf ganz Deutschland auf die multimediale Anschlusskommunikation verwiesen, die innerhalb des Medienverbundes präsent war und ausgelöst wurde. Gedruckte und handgeschriebene Neuigkeiten fanden ihre Wege in eine multimediale Rezeption, denn, so hat es die historische Gerüchteforschung betont, die Weltbeobachtung der frühen Neuzeit beruhe zu einem großen Teil auf Zuhörerschaft und Kollektivrezeption. Sie erinnern sich an das Hörenlesen, die typische Praxis des lauten Vorlesens und Mitkommentierens, die ich eingangs erwähnt habe. Das heißt, an die Berichterstattung und Medialität der europäischen Konfliktlinien waren also nicht nur aktive Zeitungsleser gewöhnt. Vielmehr war der Nachrichtenkonsum, in welcher medialen Form auch immer, bereits vor Beginn des Dreißigjährigen Krieges und vor allem innerhalb von Deutschland eine etablierte soziale Praxis. Im Flugblatt steht die sinnlich wahrnehmbare Melodie der Geige folglich für die publizierte Weltbeobachtung und mediale Weltdeutung im 17. Jahrhundert, die durch Lektüre und eben durch multimediale Anschlusskommunikation im Mehrstufenfluss wahrnehmbar wurde. Die Schlussbotschaft dieses Flugblattes ist pessimistisch. Dass die Geige wieder verstummen werde, dass sie überhaupt irgendwann wieder verstummen werde, mag die Erzählstimme nicht recht glauben, weil die Menschen nun einmal Gefallen am Geigespielen und Zuhören gefunden hätten. Solche Schlussworte zeugen von wenig Vertrauen in eine ausgewogene Zeitberichterstattung in Kriegszeiten und zeugen von noch weniger Vertrauen in ein gemäßigtes menschliches Kommunikationsverhalten. Das Flugblatt ist aus einer resignierten Ohnmachtserfahrung der kommunikativen Zustände des Jahres 1632 aufgesetzt. Die Nachrichtenströme der Zeit erscheinen als unaufhaltsam, weswegen das Gewerbe als Ganzes kritisiert wird. Ohne Geige, aber dafür mit einem Narren, der die Betrachter in der Bildmitte von der Bühne aus direkt anspricht, geht es in einem anderen Flugblatt des Jahres, 1632, variiert um das gleiche Thema. Ebenfalls hochformatig, einen ganzen Papierbogen füllend, ist der Druck oben mit einem großen Bildanteil und unten mit einem dreispaltigen Textanteil aufgesetzt. Der Bildteil zeigt eine Bühne, auf der mehrere Personen und Gegenstände zu sehen sind, auf die ich im Folgenden näher eingehe. Der Einblattdruck titelt Neue Jahr Avisen und ist als Neujahrsgruß mit Avisen, das ist ein Wort für Nachrichten, in das Kriegsjahr 1632 hinein konzipiert. Die überbrachten Neujahrsgrüße haben es allerdings in sich, denn die Leserinnen und Leser werden frontal angesprochen und für ihre Leichtgläubigkeit verhöhnt, aber der Reihe nach. Der vollständige Titel bietet hier etwas Orientierung zum Verständnis. Neue Jahr Avisen, in Jehan Petagi Kramlagen zu erfragen, allen Kaufleuten und Zeitungsliebhabern, die sich täglich damit tragen und schleppen, zu diesem neuen 1632 Jahre dedikiert. Das könnte man ungefähr übersetzen mit Nachrichten zum Neujahr, die man hier im Kramladen von Johann Petagi kaufen kann und die allen Zeitungsliebhabern gewidmet sind. Mit den Avisen, die nun anlässlich des Neujahrs 1632 in einem Kramladen als Ware angeboten werden, sind die periodisch erscheinenden Nachrichtendrucke gemeint. Handschriftliche und gedruckte Zeitungen. Als Rezipientenschichten der Nachrichtenströme werden Zeitungsliebhaber genannt. Nachrichtenfans würde man vielleicht heute sagen oder Medienjunkies. Dass jene Adressierten noch näher gekennzeichnet werden als diejenigen, die sich täglich damit tragen und schleppen, spielt auf diese neue, verstetigte Neuigkeitenkultur und auf ein neues Konsumverhalten der Zeit hin an. Als Besitzer des Kramladens, zu dessen Inventar eine Kiste voller Druckereiprodukten gehört, wird im Titel ein gewisser Jehan Petagus genannt. Den hat es als historische Person nicht gegeben. Es handelt sich um eine fiktive, wenn auch europaweit bekannte Bühnenfigur des frühneuzeitlichen Wanderbühnendramas, Jean Potage, dessen Nachname übersetzt aus dem Französischen Kartoffel bedeutet und dem die komische Rolle im Drama zukam. Hier ist klar, der Besitzer des Kramladens wird durch die Namenswahl zu einer unseriösen, zwielichtigen und auch mehrdeutigen Figur, denn dessen Arbeitsraum ist zugleich Verkaufsraum der Waren, also ein Kramladen, eine Werkstatt, da komme ich gleich drauf, eine Druckerei ist dort auch positioniert und eine Schauspielbühne, das macht das Ganze mehrdeutig offen. Die Arbeitsbereiche und deren Praktiken, die der Einblattdruck thematisiert, sind miteinander verbunden. So bietet die Bühnenszene des Kupferstichs eine Deutung an, nämlich, dass es einen Übergang zwischen Kaufraum, Schauspiel und Medienproduktion gibt. Inszenierungen, Schauspielerei, Narrenfakten und Manipulation, all das geschieht bekanntermaßen auf der Bühne und in den Etappen der Medienproduktion des Nachrichtengewerbes, so ist die Botschaft. Die eigentliche Hauptfigur allerdings steht in der vorderen Bildmitte. Ein Narr, der mit Narrenkappe in der Hand die Betrachtenden frontal ansieht. Im dazu geordneten Textteil spricht der Narr die Rezipienten direkt an und verhöhnt sie. Seine Narrenkappe könne er absetzen, wenn das Schauspiel hier beendet sei. Aber leichtgläubige Zeitungsleser wie ihr, die würden ihre Narrenkappe zu Hause weitertragen, weil sie leichtgläubig den verfügbaren Nachrichtenangeboten einfach glaubten. Diese zeitgenössisch bekannte Mediennutzungskritik, die eine tadelnswerte Leichtgläubigkeit von Nachrichtenkonsumenten als Vorwurf von geistiger Unmündigkeit formuliert, zielt natürlich auch auf Zeitungsleser. Indem selbst der Narr solche Mediennutzer als leichtgläubiges Publikum auslacht, wird der Praktik der Zeitungslektüre die Legitimation abgesprochen. Ich zitiere den Narren aus dem Textteil. Aber ich lache euch aus. Zitat Ende. Das ist deutlich und auch direkt. Um die Mahnung noch zu unterstützen, trägt der Narr noch einen Vogel, der sich selbst in den Bauch beißt. Und dieser Bauch ist zusätzlich noch eine menschliche Nase. Und das trägt er auf dem Arm. Die Bedeutung dieses Vogelsymbols war auch im frühen 17. Jahrhundert europaweit verständlich. Der sich in den Bauch bzw. eine Nase beißende Vogel war das Sinnbild des Nachdenkens und Grübelns. Eine als Lebensmotto einer unabhängigen Weltwahrnehmung verdichtete Aufforderung zur Selbsterkenntnis. Der Vogel ist die tiergewordene Warnung, nosce te ipsum, also erkenne dich selbst. Vom Betrachter aus rechts neben dem Narr ist ein mobiler Nachrichtenverkäufer auf der Bühne positioniert, der mit einem Bauchladen voller Drucke nach kaufender Kundschaft sucht. Die Kleindrucke, die er anbietet, sind auf einem sichtbaren Werbeplakat als Relation, 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 neue Zeitung beschrieben. Relation bedeutet Bericht, Nachricht von etwas. Und neue Zeitung steht in der frühen Neuzeit für ein Genre, das in Flugdrucken Einzelmeldungen von Nachrichten anbot. Eine neue Zeitung ist wörtlich übersetzt eine neue Neuigkeit. Diese Figur des umhertragenden Verkäufers, des Kolporteurs, des Wanderhändlers symbolisiert die sogenannten ambulanten Vertriebswege des frühneuzeitlichen Buchhandels. Buchläden gelten als elitäre, stationäre Verkaufsorte. Und ergänzend sind immer diese ambulanten, also umherziehenden Verkaufsoptionen mitzudenken. Vor allem kleine Drucke mit wenig Gewicht leicht zu tragen erreichten über einen mobilen Verkauf nicht nur die städtischen Sozialgemeinschaften, sondern eben auch ländliche Regionen. Verkäufer, die singend, ausrufend, krachmachend versuchten, kleine Druckwaren zu verkaufen und diese gegen Bezahlung auch vorzulesen, als Zeitungsjungen, als Straßensängerinnen, als Kolporteure und so weiter, die waren mehr als eine Erweiterung des stationären Buchhandels. Denn hiermit erreichte man die Illiteraten auf dem Land, wo zahlenmäßig die meisten Bevölkerungsteile lebten in der frühen Neuzeit. Diese herumtragende Figur steht also symbolisch für die Momente der Medienrezeption und Anschlusskommunikation. Nachrichten wurden, das habe ich eingangs schon mal erwähnt, im Kollektiv gehört, vorgelesen, weitererzählt. Das nennt die Forschung den Mehrstufenfluss der Kommunikation und das ist multimedial. Nachrichten wandern so vom Druck zum Mund und verbreiten sich weiter. Dass im Textteil des Flugblattes dem mobilen Nachrichtenhändler eine Reihe von Anspielungen auf die politisch-militärischen Erfolge von protestantischen Heeren im Jahr 1631 in den Mund gelegt werden, muss nicht wirklich überraschen. Die Zerstörung Magdeburgs sowie Erfurts 1631, die Schlacht von Breitenfeld 1631, die Eroberung Prags im November 1631, all das und noch viel mehr sind protestantisch als Errungenschaften, werden die hier interpretiert, dies sei nur als Beispiel genannt. Dem zeitgenössischen Rezipienten allerdings waren diese Anspielungen und Details zur militärischen Erfolgstour protestantischer Truppen im Reich nur allzu präsent und es war ihm aus dem Medienverbund bekannt. Über jede dieser Schlachten war wochenlang detailliert in den periodischen Nachrichtendrucken berichtet worden. Diese Schlachten waren regelrechte Medienereignisse, die auch die Illiteraten erreichten. Warum breite Bevölkerungsschichten von diesen Nachrichtenströmen erreicht worden sind, deutet eine Druckpresse im Hintergrund der Bühnenszene an. Die typografische Buchdruckkunst mit Bleilettern gab es zwar schon in Europa seit dem 15. Jahrhundert, aber um 1600 waren es die Nachrichtenmedien, die Flugdrucke, die Periodika, die Schreibkalender, die Messrelationen, die wortwörtlich Auflage machten. Die damit entfachte Beschleunigung des Medienkonsums in den ersten drei Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts in Mitteleuropa sollte bei diesem bewusst positionierten Detail der Druckpresse mitgedacht werden. Das Nachrichtengewerbe funktionierte technisch-materiell maßgeblich mit Papier und mit diesen Druckpressen. Zwei Dutzend trocknende Nachrichtendrucke, die über der Druckpresse am Seil gespannt sind, erinnern an diesen gewerbetechnischen Faktor. Außerdem deuten die trocknenden Nachrichtendrucke, damit wird en passant auf das typische Trocknen der Tinte nach dem Druckvorgang angespielt, auf etwas anderes noch hin, nämlich auf die europäische Dimension dieses Nachrichtenwesens. Es lassen sich nämlich etliche Drucktitel erkennen. Zeitung aus Rom, Zeitung aus Hispanien, Zeitung aus Frankreich, Zeitung aus Polen und so weiter. Damit wird auf die Vielzahl an weiteren Nachrichtenorten Bezug genommen, aus denen zeitgenössisch berichtet wurde und von wo Nachrichtenströme über das Post- und Botensystem regelmäßig in den Nachrichtenumlauf des Mediensystems eingebracht wurden. Alle im Kramladen präsenten Druckwerke kamen zu einem bestimmten Zeitpunkt aus einer dieser mittlerweile an etlichen Orten betriebenen Druckwerkstätten, von denen sehr viele bereits die Schnelllebigkeit des Zeitungsdrucks spezialisiert waren. Das Nachrichtenwesen war transregional vernetzt, eine vielköpfige Beobachtungsleistung mit einer enormen Infrastruktur. Wer diese Infrastruktur belebte, mit Tätigkeiten tagtäglich zum Leben erweckte, wird ebenfalls auf der Bühne gezeigt, im Hintergrund. Zum einen ist da ein Nachrichtenschreiber, die man zeitgenössisch Avisenschreiber oder Skribenten nannte. Diese Akteure verschriftlichten, kopierten, kompilierten an einem Korrespondenzort der in den Nachrichtenmeldungen damals wie heute noch immer zu Beginn einer jeden Zeitungsmeldung genannt wird. Was diese Akteure in Nachrichtenbriefen zusammenfassten, waren gesammelte, als relevant eingeschätzte Informationen aus anderen Nachrichtenorten. Diese oftmals selbst mit Briefen bekommenden Neuigkeiten fassten sie zusammen in neuen Briefen und verkauften sie in Abonnementform. Abonnenten waren vor allem Zeitungsverleger und Drucker, die aus diesen Briefen Meldungen auswählten und dann von Handschrift in Druck überführten. Daneben ist ein Akteur der zeitgenössischen Post- und Botensysteme dargestellt, die für den Transport verantwortlich waren. Hinter dem Narren, mittig angeordnet, ist der Bote mit Wanderstab zu sehen, der als Symbol der florierenden und transregional europäischen Territorien und Nachrichtensammlungsorten verbindenden Post- und Botendienste fungierte. Mit dem handschriftlichen Brief voller Nachrichten, den diese Botenfigur an einen sitzenden und beschäftigten Schreiber übergibt, auf dessen Schreibtisch aber auch noch weitere neue Briefe auf Abholung warten, wird der emsige Nachrichtenumlauf thematisiert. Und das haben Sie nun schon mehrfach gehört heute Abend. Da in diesem Prozess aus Niederschrift, Abschrift und Transport die Verifizierung des Wahrheitsgehaltes der einzelnen Neuigkeiten nicht möglich war, entsteht hier gewollt und ungewollt jederzeit fehlerhafte Nachrichtenströme. Und dieser Gewerbezustand des Verbreitens von Neuigkeiten, die durchaus nicht immer stimmen mussten, aber immerhin zumindest aktualisiert und korrigiert wurden, wird im Einblattdruck dann auch als finale Botschaft platziert. Zeitgenössische Fehlmeldungen sind im Text langatmig und einzeln aufgeführt. Der Tenor ist deutlich. Nachrichten werden als Gedichte, als erfundene Geschichten dargestellt. Die Falschmeldung-Anspielung von erdichteten Inhalten, die sich als nicht richtig erwiesen haben, spielt konkret auf die Propagandaaktivitäten und Manipulationssensibilität in diesem Medienkrieg im Jahr 1632 an und lädt die Verantwortung aber teilweise auf den geldverdienenden Gewerbeakteuren ab. Aber der Rundumschlag auf die Fehlfunktionen der Nachrichtenströme verbreitet generell Verunsicherung. Ähnlich rundumschlagend ist die Kritik im dritten und weiteren Flugblatt aus dem Kriegsjahr 1632, das ich mitgebracht habe. Ebenfalls hochformatig angeordnet mit einem Bildanteil oben und einem doppelspaltigen, darunter anbordenden Textteil. Der Blickfang des Druckes ist eine im rechten Vorderteil positionierte und interessant aussehende Figur, die sich selbst wie der Titel des Druckes nennt, nämlich der Sieh dich für. Übersetzt würde man sagen, sieh dich vor, pass auf. Dieser Warnruf, vorgetragen von jemand, der Warnungen ausspricht, generiert Aufmerksamkeit und Kaufinteresse. Es gibt auch hier wieder mehrere Varianten dieses Flugdruckes, die alle im Jahr 1632 publiziert waren. Durch die ausgesprochene Warnung im Titel, dass man sich vorsehen soll, dass man aufpassen soll, bei dem Einblattdruck bereits vor Betrachtung und Dekodierung der präsentierten Informations- und Deutungsangebote eine spezielle Aufmerksamkeit gewiss. Warnhinweise wirken in Kriegszeiten. Der Druck setzt zudem auf eine anti-jesuitische Ausrichtung. Jesuitica oder beziehungsweise Anti-Jesuitica, so nennt man dieses Genre in der historischen Einordnung, also Publikationen zu oder gegen Jesuiten, waren bekannt, berüchtigt und auch beliebt bei einem protestantischen Publikum. Zur Deutung des zeitgenössisch verstandenen Zusammenhangs von Jesuiten, dem Nachrichtenwesen und Warnungen ist es wichtig, die thematischen Überschneidungen zu kennen. Denn in einem protestantischen Resonanzraum, für den dieser Druck ausgerichtet war, waren die Gemeinsamkeiten der Themen nur allzu präsent. Und das will erläutert sein. Dass man sich vor Jesuiten generell in Acht nehmen sollte, denn diese manipulierten Wahrheiten und Meinungen in Rom und im Alltag, das war protestantische Selbstvergewisserung gegenüber dem konfessionellen Gegner, dem Katholizismus. Auf diese Selbstvergewisserung durch eine plakative anti-jesuitische Ausrichtung konnte man in Kriegszeiten, in denen sich protestantische und katholische Heere gegenüberstanden, leicht bauen. Mit dem Triggerwort, also dem Auslösewort, dass eine Jesuitengefahr vorhanden war, war der Flugdruck quasi für den Drucker bereits verkaufte Ware. Und hiermit ist die Brücke gebaut zum Nachrichtenwesen. Denn mit Jesuitengefahr wurde stets die Frage nach Wahrheitsvermittlung und deren Manipulation gestellt. Im Flugblatt selbst kommt der Hauptfigur die Funktion zu, das Publikum anzusprechen und für seine Themen und Botschaften zu sensibilisieren. Um die Figur des Sieh dich für fliegen eine Reihe von kleinen Zetteln. Und die Warnungen aussprechende Person stellt sich Saar selbst als der weltbekannte Mann vor. Das mit der erwähnten Berühmtheit, die Existenz und das Funktionieren eines Nachrichtenströme generierenden und Weltereignisse beobachtenden sowie kommentierenden Nachrichtensystems gemeint war, dürfte dem aufmerksamen Publikum im Jahr 1632 klar gewesen sein. In dem Flugblatt spricht das personifizierte Nachrichtengewerbe die Rezipienten direkt an. Was erzählt nun das personifizierte Nachrichtengewerbe konkret? Es wird zunächst ganz kurz von einer Romreise berichtet, die 12 Jahre lang andauert. Und in Rom, so berichtet er, habe er jahrelang die Jesuiten beobachtet und dabei gefährliche Machenschaften entdeckt. Danach schreibt er Warnungen über die Sachen, die er entdeckt hat, in Briefform für eine protestantische deutsche Bevölkerung. Die Botschaft seiner Briefe, es gibt eine katholische Gefahr. Und jeder Brief um die Figur trägt einen kleinen Schriftzug. Auf jedem Brief steht sie dich für, also pass auf. Und da nun Jesuiten ständig seine brieflichen Warnungen manipulierten und zensieren versuchten, richtet er sich nun mit diesem Flugblatt selbst an das Publikum. Wie Jesuiten seine Briefe bekämpfen, zeigt das Flugblatt auch. Im Bildteil mittig sind 2 Szenen von Jesuitenpatern enthalten, die zum einen umherfliegende Briefe einsammeln und zum anderen Briefe verbrennen. Indes, dass die fliegenden Warnungsbriefe wirklich alle effektiv entsorgt werden konnten, streitet der Siedigführer mit einem gewissen Stolz ab. Er sagt deutlich im Text und Bildteil, dass jene fliegenden Blätter überall gelesen werden. Mit überall meint er zum Beispiel auch den Kurfürst Johann Georg von Sachsen am linken Bildrand als lesenden Rezipienten abgebildet, der sich durch die Brieflektüre zum militärischen Eingreifen im Reich an der Seite des schwedischen Heeres bewegt fühlte, wie der Textteil kommentiert. Assistiert von starken Winden, die als blasende Windsgesichte im oberen Teil des Bildes positioniert sind, so wird weiter hervorgehoben, würden die Briefe quer durch Europas Territorien wehen und damit zu neuen Rezeptionsmomenten führen. Ich zitiere: Die Zettel sind geflogen bis über festes Land, bis über Wall und Wogen, bis in die Mitternacht. Zitat Ende. Mit auffälligem Stolz resümiert der Siedigführer, dass seine fleißige Aktivität des Briefeschreibens von Erfolg gekrönt ist. Seine Briefe sind unaufhaltsam. Als personifiziertes Nachrichtengewerbe ist sich der Siedigführer seiner unaufhaltsamen Natur bewusst. Jene umherfliegenden Zettel und Briefe sind natürlich die Nachrichtenbriefe der Zeit, aus denen periodische Zeitungsdrucker ihre Inhalte bekamen. Indem die Figur des Briefeschreibenden Zettel umwehten Siedigführer als typischer mobiler Nachrichtenverkäufer noch gekennzeichnet ist, mit einer prall gefüllten Umhängetasche, aus der Zettel nur so heraustreiben und zugleich als Vertriebsakteur der zeitgenössischen Post- und Botensysteme auftritt, werden auch hier wesentliche Aspekte des Nachrichtensystems sowie der medialen Dynamik des Medienverbundes erwähnt. Wir hatten diese Dynamiken schon in den zuvor vorgestellten Flugblättern. Mobiler Nachrichtenverkauf und multimediale Anschlusskommunikation sind die Stichworte. Mit der Verkaufssituation durch einen mobilen Nachrichtenhändler werden hier mehrere Ebenen von frühneuzeitlichen Nachrichten angesprochen, die einem zeitgenössischen Rezipienten bewusst waren, die aber der Erläuterung für historische Interpretation bedürfen. Zunächst wurden papierende Nachrichtenangebote, die zum Verkauf durch einen auffälligen Titel oder durch eine besonders außergewöhnliche Geschichte angepriesen wurden, skeptisch beäugt. Insbesondere der Medienkonsum in Kriegszeiten machte aus den Zeitgenossen des frühen 17. Jahrhunderts sehr kritische und auch sehr zurückhaltende Konsumenten. Da die Konjunkturen von Falschmeldungen, Halbfalschmeldungen und manipulierten Sensationsberichten während der militärischen Konflikte nur allzu bekannt waren. Eine warnende Geschichte von einem sich selbst weltberühmt nennenden Akteur, der als Jesuitenbeobachter zuerst jahrelang eine Romreise macht und danach in seinen Briefen vom sächsischen Kurfürst gelesen würde und der den Weltenlauf verändert, fällt genau in jene Kategorie von skeptisch betrachteten Nachrichtenangeboten. Zugleich ist mit dem mobilen Verkauf oder noch viel deutlicher mit der Möglichkeit, dass diese Figur auch ein Akteur der zeitgenössischen Post- und Botensysteme sein könnte, was diese gefüllte Umhängetasche unterstreicht, die transregionale Reichweite von verschriftlichen Nachrichtenströmen betont. Mit der Reichweite und angedeuteten Unaufhaltsamkeit von verschriftlichten Nachrichtenströmen die hier im Einblattdruck durch den Zettelflug unterstützten Windgesicht und die stolzen Erfolgsmeldungen der Rezeption mehrfach Ausdruck finden, wird einerseits an die erfolgreiche Logistik eines leistungsstarken Gewerbes erinnert, das transregional im Rhythmus der Zeit Nachrichten transportierte. Andererseits ist die multimediale Anschlusskommunikation abermals mitzudenken. Überall dort, wo diese Briefe ankommen, die Warnungen, entstehen Rezeptionsmomente und neue Formen der Anschlusskommunikation. Der Siedigführer ist in seiner Doppelrolle als Akteur des Nachrichtenwesens und in seiner systemischen Deutung als personifiziertes Gewerbe deutlich als ein erfolgreicher Multiplikator gekennzeichnet. Er hört zu, er beobachtet, er verschriftlicht und er arbeitet aktiv als Kolporteur bei der Distribution. Das sind alles Attribute, die dem Nachrichtenwesen zugeordnet werden können. Beobachtung, Verschriftlichung, Distribution. Und hier wird es nochmal interessant. Als personifiziertes Nachrichtengewerbe lobt sich der Siedigführer selbst. Es ist ein Gewerbelob, das seltsam gebrochen daherkommt, weil zuvor die Botschaft eindeutiger war und vor den vielfachen Gefahren der Manipulation gewarnt wurde. Der eben noch warnende Akteur ist nun auf einmal ein ganz beruhigender. Wenn auch falsche und tendenziöse Textanteile aufgrund der Vielstimmigkeit der beteiligten Akteure am Füttern der Nachrichtenströme notgedrungen dazugehören, so ist die unterlegte Botschaft, so siegen doch endlich die reinigenden Gesamteffekte der medial verstärkten Nachrichtenbereitstellung. Nichts ließe sich verduschen, sagt er, also vertuschen. Die Wahrheit komme halt immer irgendwann heraus, weil ja alle Medienmeldungen irgendwie um Aufmerksamkeit buhlten. Für den Frühneuzeithistoriker klingt diese konkrete Anspielung auf ein systemisches und reinigendes Prozessieren trotz teilweise fauler Zutaten und manipulativer Einzelpraktiken fast schon nach Luhmannscher Systemtheorie. Ähnliches, nämlich im Gewand des Free Speech Arguments, hört man, jeder darf sagen, was er will, und zwar so laut er kann. Und das bessere Argument gewinne immer. Das hört man nebenbei bemerkt in den aktuellen Debatten um Brexit, Trump, Twitter oder um eine Auseinandersetzung mit rechtem Gedankengut. Die warnende und noch beruhigende Figur des Siedigführer ist ambivalent. Er warnt permanent vor den falschen Zutaten des Gewerbes, aber lobt die reinigende Gegenwartskommentierung und unparteiische Beobachtungsleistung. Und an dieser Stelle komme ich zu einem Resümee und einem Ausblick dieser sich formierenden Mediennutzungsdebatte, die ich heute vorgestellt habe. Die Kritik an gegenwartsbezogenen Nachrichtenströmen gehört konstitutiv zur Etablierungsphase des periodischen Nachrichtenwesens des frühen 17. Jahrhunderts dazu. In den drei vorgestellten Flugdrucken des Jahres 1632 zeigen sich hier wesentliche Aspekte einer frühen Auseinandersetzung mit einer als neuartige Medialität wahrgenommenen Weltbeobachtung und Weltkommentierung. Diese neue Medialität beeinflusste alltagsprägend die eigene Lebenswelt der Zeitgenossen. Wie ich angesprochen habe, beschleunigte sich unter Kriegsbedingungen diese Erfahrungsphase von rhythmischen Neuigkeiten, Bereitstellungen enorm, sodass um 1630 eine Kritik an falschen Nachrichten in einer generellen Kritik am Gewerbe mündete, welche diese Nachrichtenströme erzeugte und stetig erneuerte. Die Dynamiken von manipulierten, beeinflussten oder selbst nur unwillentlich fehlerhaft erzeugten Nachrichtenströmen veranlasst eine Systemkritik, die so verbreitet gewesen zu sein scheint, dass selbst Verlags- und Druckakteure dieses den eigenen Bauchnabel beleuchtende Thema als verkaufsträchtig in eigenen Flugdrucken einschätzten. Die soziale Erfahrung von Nachrichtenströmen, denen man nicht vertrauen konnte, verstärkt die in den Flugblättern vorgetragene Nachrichtenkritik und stabilisierte somit bereits bestehende Auffassungen und Erfahrungen. Anlass und Thema der drei vorgestellten Flugblätter war die in der eigenen sozialen Lebenswirklichkeit relevante Problematik vom Überleben angesichts eines medialen Plurals aus wahren und falschen, vertraulichen und nicht zu vertrauenden Nachrichtenströmen. Vertrauen in die Dynamiken öffentlicher Kommunikation waren während des Dreißigjährigen Kriegs selten zu finden. Der im frühen 17. Jahrhundert in Europa unter Kriegsbedingungen vonstattengehende Umgang mit Falschmeldungen, mit gezielter Desinformation, mit Propaganda, in sich stetig aktualisierten Mediensystemen, die Nachrichtenströme generieren, ist seitdem eine Form einer immer wieder zu lernenden und anzupassenden Medienkompetenz. Dass aus Fake News Vorwürfen rasch eine Kritik des gesamten Gewerbes werden kann, lässt sich im 21. Jahrhundert ebenso feststellen wie im frühen 17. Jahrhundert. Nachdruck erhielt diese Kritik an manipulierten Nachrichten, denen man nicht glauben könne, aber die man dennoch irgendwie zuhören, wahrnehmen muss, weil es eben alltags- und überlebensrelevant war in einer Kriegszeit. Diese Nachrichten verursachen eine gefühlte Ohnmachtserfahrung des Ausgeliefertseins und des Nicht-Eingreifen-Könnens. In den Flugblättern ist diese Ohnmachtserfahrung angesichts eines stets produzierenden Nachrichtengewerbes reflektiert. Dass aus den Nachrichtenströmen der Zeit eine multimediale Anschlusskommunikation resultierte, mag für viele Zeitgenossen des Dreißigjährigen Kriegs in den Territorien des Heiligen Römischen Reiches eine willkommene Orientierungshilfe im Alltag gewesen sein. Zugleich war aber auch die neue Medialität der gerade erst vergangenen aktuellen Gegenwart für viele eine ungewollte Resonanzerfahrung, weil die Dynamiken des Systems kaum zu regulieren waren. Die hier historisch greifbare Nachrichtenkritik und die Kritik an der Informationsqualität des gesamten Nachrichtenwesens ist der Startschuss zu einer breiteren Auseinandersetzung mit periodisch-seriellen Medienangeboten in der Neuzeit. Hier formt sich eine Mediennutzungsdebatte, eine Kritik an neuartiger Medialität, eine Auseinandersetzung darüber, wer wahre Nachrichten garantiert und welche Schlüsse für das eigene Medienverhalten daraus zu ziehen sind. In der Forschung firmiert dieser Prozess im frühen 17. Jahrhundert oder im 17. Jahrhundert generell unter dem Begriff der Zeitungsdebatte und der wird im späten 17. Jahrhundert verortet. Dort entdeckt man lange Theoriebeiträge, wer lesen darf und ob man überhaupt Nachrichten lesen sollte. Aber die Anfänge der Nachrichtengewerbekritik begingen viel früher, unter Kriegsbedingungen, im Dreißigjährigen Krieg. Wenn die Theoretiker des späten 17. Jahrhunderts auf die Fehleranfälligkeit der frühen Zeitungsnachrichten abheben und explizit Fehlmeldungen von militärischen Aktionen und Ereignissen benennen, um danach ein Verbot oder eine Regulation des Nachrichtenwesens zu diskutieren, dann argumentieren sie mit dem Zeitwissen der vorhandenen Nachrichtenkritik des frühen 17. Jahrhunderts und dem nicht vorhandenen Medienvertrauen in ein relativ neues Medium. Mit der Geburt der Zeitung beginnt auch eine Auseinandersetzung mit dem Aspekt der wissentlich oder unwissentlich geschaffenen Desinformation. Die heute beleuchtete Nachrichtenkritik ist Teil einer Informationsmanagement-Herausforderung unter neuen Bedingungen. Mit mehr Teilnehmern, also in dem Fall damals Schreiber und Weitererzählern, auf neuem Material, das ist damals das Papier, innerhalb schnellerer und tendenziell unkontrollierbarer Infrastrukturen, damit sind die Post- und Botensysteme gemeint, und angesichts einer neuartigen Medienrezeption von kaum mehr überschaubaren Öffentlichkeiten. Diese Zutaten und Parameter, die verunsichern, die ich gerade genannt habe, mehr Teilnehmer, neue Materialität, Infrastrukturen, unüberschaubare Öffentlichkeiten. Das sind die Zutaten und Parameter von öffentlicher Kommunikation, die uns im Jahr 2024 allzu bekannt erscheinen dürften. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war der Historiker Daniel Bellingrad über Nachrichten und Medienkritik im frühen 17. Jahrhundert. Er hat seinen Vortrag gehalten am 31. Januar 2024 in der Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.